Ich hatte vor 2 Wochen ein Thema gehabt, dieses Thema setze ich heute fort. In meinen letzten Predigten im vorigen Monat hatte ich ja darüber gesprochen, dass der Gott der Bibel von Adam bis heute immer wieder Brücken zu uns Menschen gebaut hat, um eine Beziehung, darum ging es auch in diesen Musiktexten, um eine Beziehung mit uns aufzubauen und auch in dieser Beziehung, die er mit uns aufbaut, zu leben. Man denke, Jesus ist gestorben, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Also es ging primär darum, dass einer bereit war, sein Leben zu opfern, damit wir Menschen wieder in eine aktive und lebendige Beziehung mit unserem Schöpfer zurückkommen können. Dass wir Christen darauf achten sollten, und das ist genauso ein Thema, was ich ja bemüht habe, nicht aus Eigennutz mit Gott unterwegs zu sein. Was ich damit meine ist, der Treiber unseres Christseins sollte ausschließlich darin bestehen, eine Beziehung mit Gott zu pflegen und nicht primär nach seinen Gaben Ausschau zu halten. Gott segne dich, Gott schenkt dir das, Gott ist derjenige, der das und das gibt. Das ist alles wahr. Die Reihenfolge ist ja natürlich wichtig, was das betrifft. Der erste Text, den ich hier habe, der bezieht sich auf diese Erinnerung, sucht aber zuerst nach sein Reich, also nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Die Reihenfolge ist hier eindeutig und darum geht es auch. Die Bibel definiert Gottes Gerechtigkeit, denn das ist ja dieser Spruch hier, seine Gerechtigkeit. Wir sollen zuerst nach Gottes Reich und seine Gerechtigkeit suchen. Und die Bibel definiert Gottes Gerechtigkeit nicht als irgendeine Stufe von Heiligkeit, denn wir neigen dazu, wir Menschen, wenn man sagt, ja, du musst ja gerecht sein, du musst heilig sein. Wir denken immer, wir müssen irgendwelche Heiligkeitsstufen, wie die Buddhisten, mal überqueren und irgendwelche Quality Gates. Jetzt habe ich den 2. Grad, 3. Grad, 4. Grad an Heiligkeit. So ist es nicht gemeint. Die Bibel definiert die Gottesheiligkeit, nicht Gottesgerechtigkeit, also nicht als Stufe von Heiligkeit oder von innerer geistlicher Sauberkeit, sondern als Status. Das ist ein Status. Das ist also, und das zeige ich euch auch hier, steht, er hat den, der keine Sünde kannte, also er, da ist Gott gemeint, er hat den, das ist Jesus gemeint, keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, also in Jesus, Gerechtigkeit Gottes werden. Man wird Gottes Gerechtigkeit. Man praktiziert nicht Gottes Gerechtigkeit. Man entwickelt sich auch nicht durch irgendwelche Maßnahmen dahin, als Ziel, Gottes Gerechtigkeit zu erlangen, sondern allein durch das Blut Jesu und durch den Glauben an dieses Wirken am Kreuz werden wir Status zur Gottesgerechtigkeit. Die Bibel definiert sich selber. Und das ist ja gut so, denn Menschen, die Jesus nicht kennen, nennen wir Sünder. Wir Christen sind keine Sünder. Wir sündigen, das habe ich ja 100-mal hier gesagt und ich sage es immer wieder. Und es ist unglaublich, ich diskutiere mit Menschen, die kommen mir immer wieder mit derselben Leier von wegen, ja, wenn du alleine den Menschen erzählst, dass sie durch den Glauben heilig sind, dann gibst du ihnen faktisch einen Freibrief zum versauten Leben. Ich verstehe nicht, wie kann man so denken? Wenn meine Kinder merken, dass ich sie liebe, dann antworten sie mit Gegenliebe und nicht mit Verachtung. Also geht es eigentlich wichtig, ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, worin die Liebe des Schöpfers besteht, damit in uns etwas wie Anerkennung und Dankbarkeit getriggert wird, um als Antwort zu dieser Liebe, die wir dann erkannt haben, entsprechend zu reagieren. Und deswegen ist es wichtig, das immer wieder zu sagen. die in der ersten Formulierung, in Matthäus 6, 33, das war der erste Vers, die in diesem Matthäus 33, die formulierte Aufforderung nach der Fokussierung auf die Suche nach der Gerechtigkeit Gottes, die bedeutet also nichts anderes als das Eintauchen in die Erkenntnis unseres geistlichen Status. Denn es geht nicht darum, um was anderes, es geht nur darum, unser geistlicher Status ist, erkenne, wer du bist, dass du Gottes Gerechtigkeit bist. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, das wissen wir, aber das leben wir nicht. Erkenne deine geistliche Identität und alles andere folgt. Es ist diese geistliche Herausforderung, in der wir sind. Und die ist nur durch das Wirken und durch die Unterstützung des Heiligen Geistes möglich. Man kann Menschen sagen, tu dies, du bekommst das. Arbeite und kriegst ein Gehalt. Mach ein Loch, dann kommt Wasser aus dem Brunnen raus. Säe eine Pflanze, gieße sie und dann bekommst du eine Frucht aus der Pflanze. Das sind Dinge, die sind kohärent. Da entsteht eine Korrelation zwischen dem Wirken und dem Ergebnis. Dafür braucht man keinen Heiligen Geist. Aber einem Menschen zu sagen, du bist gar nicht so doll. Ja, du erkennst zwar, dass du nicht so doll bist, aber das ist einer, wenn er auf dich schaut, nur weil du sein Angebot angenommen hast, dass er dich bedingungslos liebt, dass jeder Gedanke, den er über dich hat, ein aufwertender Gedanke ist und kein abwertender, das ist ja gar nicht logisch. Und dafür braucht man die Unterstützung des Heiligen Geistes. Aber was ist das eigentlich, dieser Heilige Geist? Ich amüsiere mich immer wieder drüber, wenn ich so gedanklich vor meinem inneren Auge meinen ersten Gottesdienst in einer charismatischen, eine Pfingstgemeinde, denn ich habe mich in einer nicht charismatischen, evangelischen Gemeinde bekehrt. Ich habe Jesus angenommen und 2 Monate später war ich weg aus Deutschland. Das war in Aachen damals und dann war ich 2 Monate später, fertig im Studium, ab nach Hause und mein erster Gottesdienst war Pfingstsonntag in einer Pfingstgemeinde und da standen 3000 Afrikaner wie ich, Ivora und sonst wer, ein paar verlorene Missionare war auch noch dazwischen, aber überwiegend schwarz, überwiegend laut. Und da gab es einen Lobpreis von etwa 1,5 Stunden. Was ein Lobpreis? Nein, die haben getanzt, die sind durch die Reihen und haben geschrien, einige haben gezittert, sind umgefallen, andere sind rüber und haben weiter getanzt. Und die haben alle geschwitzt und ich auch, denn ich kam aus dem Frühling hier und dort war 30 Grad und in diesem Raum mit 3000 Personen und ein paar wenigen Ventilatoren an der Decke. Ich war einfach nass und da dachte ich, was sind das für Verrückte hier, wo bin ich denn gelandet? Das waren ja meine Geschwister, das sind die Charismatiker. Und wir Christen, also mit dieser charismatischen Prägung, und das erinnert mich immer wieder dran, wenn ich an Charismatiker denke, wir haben ja so eine gewisse Erfahrung in der Manifestation des Heiligen Geistes. Unsere Prägung ist oft, nicht immer, aber oft eine emotionale. Sehr stimmungsgesteuert. Aber der Bringer der Manifestationen, wenn man weiß, wie gehst du mit dem Heiligen Geist um, wer ist der, was ist das, da denke ich, haben wir unterschiedliche Wahrnehmung davon. Also habe ich mir heute gesagt, ich erzähle euch ein bisschen was. Oben kann man das kaum lesen, Beziehung leben durch den Heiligen Geist. Ich erzähle euch heute ein bisschen über diesen Heiligen Geist. Ich reiße das Thema nur an, denn in einer halben Stunde ist es unmöglich, über diesen Heiligen Geist zu sprechen. Also schalten wir all diese Dinge mit Tanzen, laut sein und all diese Sachen, schaltet es alles ab. Darum geht es heute überhaupt nicht. Jesus sagte seinen Jüngern in Johannes 14, die Verse 16 und 17, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand Akkusativ Parakleton von Parakletos, wie die griechisch Bewandten unter uns, Helfer bedeutet das, Fürsprecher oder Verteidiger, geben, der, dass er, also bei euch, dieser Heilige Geist, bleibt in Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und das ist interessant. Jesus sagt, die Welt kennt den nicht, ihr kennt den, denn er bleibt bei euch. Das heißt, er war ja da, sonst hätten sie ihn gar nicht gekannt. Aber der war nicht in denen drin, die haben gesehen, wie er mit Jesus gewirkt hat. Also wenn er sagt, ihr kennt den, dass er, ihr habt gesehen, wie er durch mich wirkt. Der Einzige, der den Heiligen Geist in sich hatte, zu Jesus Zeiten, war er selbst. Johannes hat davon gezeugt, er sah, wie der Heilige Geist, er hat gesehen, wie der Heilige Geist auf Jesus kam, in Form einer Taube. Also dieser Heilige Geist war mit denen, die haben gesehen, wie er ihn durch Jesus wirkt. Er hat gesagt, ihr kennt den, er wird bei euch bleiben, wenn ich gehe. Und er wird aber in euch sein, wenn ich gegangen bin. Zu dem Zeitpunkt war er bei denen, aber noch nicht in ihnen. Das ist wichtig zu verstehen, denn im Alten Testament wirkte der Heilige Geist ja schon. Durch die Propheten hat er einiges gemacht. Und er wohnt aber nicht in den Propheten. Mit dem neuen Bund in Jesus Christus hat sich das geändert. Und der Paul findet das auch, das ist meine Meinung, finde ich cool, dass du ja dazu sagst. Genauso wie der Heilige Geist neues Leben im Leib von Maria. Jetzt habe ich ein Insider-Speech rausgelassen. Also, ihr wisst ja, ne? Die Zeugung Jesu fand durch das Wirken des Heiligen Geistes statt. Er hat Leben generiert, aber nicht nur geistlich, sondern ein echtes biologisches Leben generiert. Und in Anlehnung dazu wirkt der Heilige Geist heute, indem er in Menschen eine geistliche Geburt dann stattfinden lässt, wenn wir an Jesus glauben und ihn annehmen. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Und mit dieser neuen Geburt, die wir oft auch besprechen, hat Jesus Nikodemus, einen Pharisäer, einem Theologen, einen jüdischen Theologen, überfordert. Da steht in Johannes 3, 5, da gibt es auch ein schönes Lied dazu, so wie Nikodemus in der Nacht, da sich dahin schleicht, da wo der Jesus ist, und fragt ihn, ja, und da steht hier, ich versichere dir, Nikodemus, spricht Jesus zu ihm, nachdem Nikodemus ihn gefragt hat, wie man errettet wird. Jesus antwortet ihm, ich versichere dir, wer nicht neu oder von oben her oder von Gott geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Für einen Pharisäer ist es hart. Kannst ja nicht erleben, wenn du nicht neu geboren bist. Egal, da du bist ein fleißiger, treuer Gesetzesbefolger, Pharisäer, du kannst das nicht sehen, das Gottes Reich, und du kannst es auch nicht erleben. Und verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann denn jemand neugeboren sein oder neugeboren werden, wenn er schon alt ist? Er meint sich dabei. Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser, und jetzt kommt's, und durch Gottes Geist neugeboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Der Mensch ist nach biblischem Verständnis ein lebendiger Geist mit einer Psyche, mit einer Seele. Als Ort seine Identität und seine Emotionen. Also Psyche ist da, wo wir fühlen, da, wo wir denken, da, wo wir als Ich-Wert haben. So definiert wir den Menschen. Allerdings, Geist und Seele residieren in einem Körper. Also das ist unser biologischer Körper, in dem unser Geist und unsere Seele residieren. Die Neugeburt betrifft ausschließlich unseren Geist. Die Psyche, also unser Ich, unsere Denkweise, unsere Historie, unsere Erinnerungen, unsere Verletzungen und all das, was in uns schon war, in unserer Psyche, das und unser Körper bleiben unverändert. Das heißt, dadurch, dass die Neugeburt ausschließlich unseren Geist betrifft und Psyche und Körper zum Zeitpunkt unserer Neugeburt keine Veränderung erleben, haben sie ja eine lange, also Körper und Psyche, haben ja eine lange gemeinsame Historie zum Zeitpunkt unserer Entscheidung für Jesus. Und das beeinflusst unseren christlichen Alltag nach unserer neuen Geburt ziemlich. Und dieser Einfluss bezeichnet die Bibel als das Fleisch. Also es geht ja nicht um Barbecue-Fleisch, es geht um Wirkung. Und das ist das Fleisch. Der Einfluss vom Fleisch ist nicht selten, um nicht zu sagen eigentlich immer, konträr zu dem des Heiligen Geistes, den wir bei der geistlichen Neugeburt in uns empfangen haben und dessen Aufgabe nun mal ist, uns in Gottes Wege zu führen und uns das Verständnis unseres neuen Status als Gottesgerechtigkeit bewusst zu machen. Also wir haben ja eigentlich jetzt eine Konfliktsituation. Einerseits der Geist Gottes, der jetzt plötzlich reinkommt und er sagt, hey, du menschlicher Geist, hier bin ich, ich mach dich neu. Super, wir erkennen jetzt, dass es einen Gott gibt und wir wollen ihm folgen. Und da ist ja aber die alte Struktur bestehen aus unserer Erinnerung, unseren was auch immer Erlebnissen dieser ganzen Zeit davor, das steht da in diesem Körper, der mehr oder weniger fit ist, und die sagen, du bist was? Gottes Kind? Du bist was? Geliebt? So wie du bist? Das kann doch nicht sein. Und dann geht's ja schon los. Also dieser Weg müssen wir jetzt gehen. Und deswegen ist es gut, die Rolle des Heiligen Geistes zu begreifen. Und Jesus sagt in Johannes 14, im Vers 26, der Beistand, der Helfer aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus, also er fängt damit an, dass wir unsere Vergangenheit mit ihrem unnützlichen Ballast von uns trennen lassen. Ja, wir sind ja nicht geboren biologisch und dann gleich neugeboren als Christ. Also ich war 25 und mein Leben davor war ein bisschen bewegter als das von vielen hier im Raum zum Zeitpunkt meiner Bekehrung. Und dann gibt es ja so eine Art historischen Ballast, den wir alle haben, auch die aus super sauberen Familienverhältnissen kommen, die sind zur Schule gegangen die arbeiten und irgendwann kommt irgendeiner dir blöd vor und der sagt dir irgendwas, was dir wehtut. Jeder von uns hat irgendwann mal etwas erlebt, was in seiner Seele eine Spur hinterlassen hat, die ihn behindert. Und deswegen fängt der Heilige Geist in uns damit an, diese Altlast anzugehen. Und da sagt, schreibt Paulus in 2. Korinther 5, 17, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Schön. Spürt man das? Was vorher war, bis zu diesem Zeitpunkt, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Soweit die Theorie. Soweit die Wahrheit. Aber wie ich habe bewusst gesagt, soweit die Theorie, weil wir das so nicht spüren. Und wie kommt man dahin, dass dieses Wissen, was wir neu akquiriert haben, durch einen schlichten Bibelvers, dann lebendig wird in uns? Wir brauchen einen Helfer, der das in uns so entwickelt, dass wir nicht nur wissen, was es ist, sondern dass wir das danach leben. Dieser Heilige Geist hat diese erste Rolle. Wie diese Trennung, das ist erstmal das, was passiert, aber wie diese Trennung von alten Ballast konkret vollzogen wird und wie wir auf die Schritte im neuen Leben vorbereitet werden, damit wir die neuen Herausforderungen meistern können. Das zeigt Jesus in Matthäus 11, 28 und 29. Komm zu mir, Angebot an uns alle Neubekehrten. Komm zu mir, die ihr alle, die euch alle plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich, sagt Jesus, und das ist ein Versprechen, ich werde sie euch abnehmen. Der hört da nicht auf. Nehmt mein Joch auf euch. Das klingt nach Last, ne? Jetzt gibst du einen Ballast und nimmst dir einen Ballast. Das ist, so cool ist es gar nicht. Warte. Nehmt mein Joch auf euch. Also erstmal gebt mir eure Atlas. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wie ein Joch funktioniert, habe ich schon mal hier in einer früheren Predigt erläutert. Also ich mache es nochmal. Solltet ihr das vergessen haben, für die anderen ist es eine Wiederholung. Mit einem Joch kann man, wer hat schon mal ein Joch gesehen? Ihr Stadtkiddies? Also Kühe sind nicht lila, damit wir uns einig sind. Ne? Und ein Joch, das ist ja so, ich würde sagen, ein schweres Möbelstück. Ich kenne Joch aus Holz. Ob es welche aus Metall gibt, weiß ich nicht. Die werden manchmal mit Metall verstärkt. Aber die ich eigentlich so kenne, da sind ja so, das ist ein Gegenstand, stabil. Und mit diesem Gegenstand werden zwei Nutztiere zusammengeführt, um die eine und selbe Aufgabe zu erledigen. Mindestens eins dieser zwei Tiere ist erfahren und kennt den Job. Wenn die zwei schon das machen, dann ist es cool. Sollte aus irgendeinem Grund ein Tier nicht mehr können, Alter, Krankheit oder anderswo eingesetzt, ist es wichtig, dass keine zwei neue Tiere unter dasselbe Joch reinkommen. Man nützt ein erfahrenes Nutztier und setzt ein Frischling dazu, Auszubildendes sozusagen. Das hat den Vorteil, dass dadurch, dass beide denselben Weg gehen müssen und dieselbe Aufgabe machen müssen, durch dieses Joch ist es nun mal so gewollt, lernt das unerfahrene Tier durch das erfahrene Tier, wie der Job zu erledigen ist. Und wenn Jesus sagt zu uns, kommt und nehmt mein Joch, und da wir keine Ahnung haben von diesem neuen Leben, weil wir neugeboren sind, sagt, du gibst mir deine Altlast und du gehst unter mein Joch. Das heißt, unter diesem Joch ist ja schon jemand, nämlich der Heilige Geist. Er hat den ersten Platz des erfahrenen Tiers schon besetzt und wir kommen als Newbies und kommen auf den zweiten Platz für Unerfahrene und lernen durch den Heiligen Geist, wie der Weg zu begehen ist. Das ist die Funktion. Und deswegen die Einladung Jesu. Kommt, nehmt mein Joch und ihr bekommt ja durch den Trainer, durch den Heiligen Geist, kriegt ihr mit, wie das geht. Der erste Platz unter dem Joch ist also schon durch den Heiligen Geist besetzt. Wir sind nur für den zweiten Platz vorgesehen, mitzugehen. Jesus hat seine Jünger schon davor gewarnt, aus Eigenleistung handeln zu wollen. Der hat sie klar gewarnt und gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. In Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wir erkennen also die Rollen. Der Heilige Geist führt auf neue Wege und trainiert uns. Dafür müssen wir uns aus dieser, wir müssen von uns aus uns in diese Nähe begeben. Wenn wir das nicht tun, wird es nicht funktionieren. Wir müssen also bereit sein, die Lenkung für unseren Lebensweg einer anderen Person zu überlassen. Das heißt, irgendwo muss Vertrauen her, sonst wird es kompliziert. Wir müssen dem Heiligen Geist die Lenkung unseres Lebens anvertrauen. Das hat natürlich Konsequenzen. In Philipper 2,13 steht, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch, und das ist das Schönste, er macht euch fähig. Er macht euch nicht nur bereit, sondern er macht uns auch fähig, das zu tun, was ihm Gott gefällt. Es ist also klar, von vornherein wissen wir gar nicht, wie der neue Weg aussieht und auszusehen hat und auszusehen vermag. Es ist aber auch klar, dass nicht wir diesen neuen Weg definieren. Wir kommen also nicht zu Gott, weil irgendeiner von irgendwoher etwas versprochen hat, von wegen, nimmt Jesus an und von da an wird dein Leben super cool sein. Nimm Jesus an und dann wird alles in grün werden. Da wird es keine Wüste mehr geben. Du wirst als Sieger, ich meine, die Bibelverse brauche ich auch nicht zu zitieren. Es gibt genug verheißungsvolle Verse in der Bibel. Aber wir haben alle erlebt, dass Christen auch leiden, dass viele Gebete nicht erhört werden. Und irgendwann muss man sich fragen, warum? Und ich denke, Christsein hat nichts damit zu tun. Also ich habe für mich entdeckt und mein Verständnis, und das gebe ich euch. Und das Gute ist an einer Predigt und was ein Prophet sagt, ist, das Nützliche nehmt ihr, das andere verwerft. Also ist das, was ich sage, sowieso durch mich geprägt. Ist zwar biblisch fundiert, aber meine Worte färben diese Wahrheit entsprechend ein. Nun, Gott selbst wird uns dazu befähigen, das zu tun, was ihm gefällt. Wir wissen nicht, was Gott gefällt. Wir wissen nicht, was er vorhat mit uns. Also ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn wir zu Gott gehen, um unsere Vorstellung vom Leben erfüllen zu lassen, weil es konträr ist zu dieser Aussage. Wieso sagt man dann, Christen, kommst du Jesus und du wirst ein glücklicher Mensch? Weil jeder von uns eine eigene Vorstellung vom Glücklichsein hat. Für den einen ist es viel Geld, großes Auto, viel Reisen und großes Haus und sonst was, also Materielles. Für den anderen ist es die schönste Frau an seiner Seite, damit sein Ego aufgehoben wird. Für den oder die andere ist es was völlig anderes. Jeder hat eine völlig andere Vorstellung von Glück, von Erfolg und von all dem, was zu seinem Leben gehören sollte, damit er sich wohlfühlt oder wohler fühlt. Hier steht, was Gott gefällt. Und das ist ja schon etwas, was nicht verhandelbar ist, weil Gott uns nicht um Erlaubnis fragt, um das zu tun, was ihm gefällt. Er sagt, du stellst dich zur Verfügung. Ich, Gott, lenke dich durch meinen Geist, um das zu tun, was mich gefällt. Davor befähige ich dich. Erstens schmeißt du deinen Dreck ab. Zweitens kommst du unter die Führung meines Geistes. Und dann kriegst du von mir die Power, das zu tun, was nicht das, was du willst, sondern was ich möchte, dass du tust. In Römer 12, denn ich mag das, wenn er sagt, was Gott gefällt, dann sage ich, was ist das, was Gott gefällt? In Römer 12, im Vers 2 steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, das nennt man Erkenntnis, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt wiederum. Die Erkenntnis Gottes hat mit einer Veränderung zu tun, die nicht durch unser Handeln stattfindet, sondern diese Veränderung wird durch seinen Heiligen Geist wieder diese Person erreicht. Die Veränderung findet durch, wir sind ja nicht Münchhausener hier, mit der Fähigkeit, uns selbst aus einer Gefahr am eigenen Schopf rauszuziehen. Keiner von uns kann das und deswegen ist es notwendig, eine andere Person, den Heiligen Geist, zu haben, um gerade in uns dieses neue Denken zu produzieren. Erst dann werden wir dazu befähigt, Gottes Wille zu erkennen, Erkenntnis zu empfangen, um dann zu handeln. Und ich bin ziemlich sauer, weil ich so viele Jahre meines Lebens mit diesen erfolgsversprechenden Büchern, Videos, Lehrabenden und sonst was für ein Bullshit verbracht habe. Und ich möchte euch, sofern das noch nicht geschehen ist, mal diesen dämlichen, überflüssigen Leidensweg ersparen. Es gibt kein Christsein zum Wohlfühlen. Eine Beziehung zu Gott ist einzig und allein ein Schritt zur Verfügungstellung. Ich erkenne, dass mein Leben vor meiner Entscheidung für Jesus nicht besser ist als das Leben nach meiner Entscheidung. Eigentlich müsste das reichen. Jesus ist für mich gestorben. Er baut eine Brücke zu Gott, der mich liebt, der über mich nur gute Gedanken hat. Einer, der mich mehr liebt als jeder Mensch auf dieser Welt. Für mich ist das schon Grund genug, ihm nachzulaufen. Aber wir brauchen nicht weitere Storys zu verkaufen, die gar nicht dazu gehören. Es geht einzig darum, wenn wir uns diesen Heiligen Geist, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir zulassen, dass er in uns wirkt, das müssen wir nämlich zulassen, dann erkennen wir, befähigt er uns, Dinge zu tun, die uns gut tun. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Wir erkennen immer mehr, wie gut wir durch ihn gemacht werden. Immer besser werden wir durch ihn. Und dieses immer besser werden erkennt unser Umfeld immer mehr. Das bedeutet ja nicht, dass wir nicht durch Leid und Prüfung gehen. Es bedeutet lediglich, wir bekommen eine Power, die über der natürlichen Fähigkeit liegen, die wir eigentlich von Geburt an haben und diese übernatürliche Kraft auf unsere natürlichen ergibt etwas, was Menschen um uns herum merken. Und das möchte Gott mit uns. Er möchte die Welt mit uns verändern, damit Menschen ein besseres Leben haben. Fazit 1. Entscheide ich mich für eine Beziehung zu Gott? Entscheide ich mich nicht für irgendwelche Goodies oder irgendwelche hohle Versprechungen aus irgendwelchen Lockpredigten. Ich habe kein anderes Wort dafür, das Lockpredigt. Ja, sondern für eine spannende Reise. Mit Jesus gehen, mit dem Heiligen Geist gehen, das ist eine Reise. Diese Reise hat Höhen und sie hat Tiefen. Mit dem Ziel, mein Leben und das Leben der Menschen um mich herum besser werden zu lassen. Das ist das Angebot aus der Bibel. Ich entscheide mich für Gott. Er schenkt mir für Jesus. Ich empfange den Heiligen Geist. Und dann sind wir auf dem Trip. Das dauert, bis Jesus kommt oder er mich zu sich holt. Und auf diesem Weg gibt es Hürden. Manche tun weh, aber wir überwinden sie auf eine Art, die jeder anders empfindet Aber am Ende, ich kann sagen, von meinem Leben bisher, das war nicht langweilig. Es gab Herausforderungen ohne Ende und es gibt immer noch welche. Aber ich bereue nicht, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Fazit 2. Gottes Beistand durch seinen Heiligen Geist ist mir auf dieser Reise sicher. Gott steht an meiner Seite und wirkt in mir und er wirkt durch mich, durch diesen Heiligen Geist. Der sichtbare Segen, der darauf folgt, das ist also etwas, was danach kommt. Der sichtbare Segen, der darauf folgt, ist die Konsequenz dieser Reise. Und es sollte niemals die Motivation der Reise sein. Niemals. Von da an ist alles im Grünen. Und das ist das Angebot aus der Bibel. Was für Fähigkeiten wir erlangen können, was die Bibel als Gaben nennt, das ist ein Thema einer anderen Predigt. Hier ging es erstmal um die Funktion, um die Absicht Gottes mit diesem Heiligen Geist. Was wir im Detail mit ihm erleben können, was für Befähigungen er in uns aufschalten kann, das können wir in weiteren Predigten besprechen und kommentieren. Amen.